Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörer.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute haben wir
das Thema Substitution in der Apotheke. Ihr habt auf Instagram abgestimmt. Ihr bekommt, was ihr verlangt. Ich finde das mega, mega spannend. Ich muss leider sagen, in meiner Apotheke habe ich damit weniger zu tun. Ich habe aber mit einer Freundin viel gesprochen, die das sehr präsent hat in ihrem PJ und wo sie auch gearbeitet hat noch danach. Genau, und Tabea kann da aber, glaube ich, ein bisschen mehr noch Praxis erzählen.
Genau, ja. Bei uns, ich würde sagen, ich habe überlegt, als ich die Folge vorbereitet habe, wie hoch der Anteil war, der sozusagen Substitutionspatienten. Ich würde sagen, bei uns vielleicht ein Drittel oder ein Viertel. Also wir haben halt auch als Schwerpunkt Substitution gehabt. Insofern, das war wirklich, ich hatte so viele BTM-Rezepte.
Ja.
Also ich hatte mehr BTM als normale.
Genau. Und was jetzt Substitution in der Apotheke genau heißt und genau, was das noch für eine krasse Aufgabe ist, die die Apotheke da in der Versorgung der Patienten übernimmt, das werden wir euch gleich erklären. Genau.
Und dann viel Spaß bei der Folge.
Genau.
So, und bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, wollen wir noch mal einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass Sucht auf jeden Fall ein Thema ist, was ernst zu nehmen ist. Wenn ihr da irgendwo was mitbekommt im Umfeld oder selbst betroffen seid, bitte sucht euch Hilfe. Wir packen euch noch mal einen Link in die Shownotes.
Genau.
Ja, auf jeden Fall ein Thema, was wichtig ist. Und
genau, lasst euch halt durch Arzt und Apotheke betreuen. Am besten, weil das sind ausgebildete Fachkräfte und ja, da bekommt ihr die Betreuung und dann vielleicht auch ja die Wirkstoffe oder die Substitution in guter Qualität. Also ja, genau, was ja auch ein wichtiges Thema ist. Das wollten wir nur noch mal am Rande sagen. Wir wollen euch, wie gesagt, hier auch nur informieren, dass ihr wisst, wie sowas in der Apotheke abläuft, was man beachten muss. Genau.
Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal in die Folge. Und zwar war meine Hauptquelle für diese Folge die Richtlinie der Bundesärztekammer zur substitutionsgestützten Behandlung von Opioidabhängigen. Und da habe ich so ein Zitat rausgeschrieben, weil ich einfach so dachte, um mal nochmal genau zu definieren, was Substitution ist. Willst du es vorlesen?
Yes, kann ich machen. Also, die substitutionsgestützte Behandlung Opioidabhängiger ist eine medizinische Therapie, bei der Betäubungsmittel zur Behandlung einer manifesten Opioidabhängigkeit unter ärztlicher Kontrolle verabreicht werden, um den Gesundheitszustand der Patienten zu stabilisieren, soziale und berufliche Reintegration zu ermöglichen und gegebenenfalls die vollständige Abstinenz von Opioiden anzustreben.
Ja.
Ich gut vorgelesen,
oder? Ja.
Ich habe einen Vorlesewettbewerb gewonnen.
Das merkt man, Marie.
Aha, danke. Nein, also das ist auch eigentlich das, um was es geht. Ne? Also.
Genau, also wir haben im Endeffekt Süchtige und die sollen am besten natürlich entwöhnt werden. Das ist natürlich immer der krasseste Effekt. Der kann ich jetzt so ein bisschen schon mal aus der Praxis vorwegnehmen, nicht immer unbedingt erreicht wird.
Ja.
Aber zumindest weg von den Drogen von der Straße und ja, eben auch jetzt keinen kalten Entzug. Das sagt ja vielleicht dem einen oder anderen auch was. Ja. Also so von 100 auf 0 die Drogen wegnehmen. Da muss ich sagen, habe ich letztens einen Bericht gesehen über die Taliban in Afghanistan. Die machen das so, sammeln die ganzen Süchtigen von der Straße ein und die werden dann wo reingesteckt und kriegen einen kalten Entzug.
Oh Gott.
Das war richtig schlimm. Genau. Naja, gut.
Und es geht halt eben wirklich, wie es halt hier steht, darum, den Patienten wirklich zu stabilisieren und eben auch zu verhindern, dass eben dieser soziale Abstieg oder der soziale Ausstieg irgendwie auch passiert. Und dass man eben vielleicht auch dann im Rahmen der Möglichkeiten wieder arbeiten kann, sich ein Leben aufbauen kann. Ja.
Genau, kann ich vielleicht auch gleich aus der Apotheke erzählen. Also ihr werdet heute von mir sehr viel Apotheken-Input bekommen, weil wie gesagt, das war mit unserer Hauptkundschaft. Also unsere Schwerpunkte waren Substitution und HIV. Danach habe ich auch ausgesucht. Und ich kann sagen, die Substitutionskunden, natürlich, manchmal hast du es angesehen, es gab solche und solche, aber wir hatten einen PIN-Postboten, wir hatten einen Telekom-Mitarbeiter.
Keine Werbung natürlich.
Keine Werbung für die Firmen, aber ich möchte nur sagen, das waren Leute, die kamen in ihrer Arbeitskleidung, die waren im Berufsleben, so.
Ja.
Und das ist natürlich ein Ziel der Substitutionstherapie, dass die Leute da hinkommen.
Genau, das hatte mir meine Freundin auch erzählt, dass sie wirklich auch die Leute dann persönlich kannten, die halt morgens dann immer meistens da waren und betreut werden. Ja, vielleicht noch eine Sache vorweg, das wird ja nicht nur in Apotheken gemacht, ne? Es gibt auch richtige Stellen dafür, ne?
Mhm. Genau, und manche Sachen, also wir kommen später ja noch zu den Substanzen. Eine Substanz zum Beispiel muss auch vom Arzt gemacht werden. Da dürfen wir gar nicht als Apotheke abgeben, aber genau. Da kommen wir später hin. Weil wir ja jetzt auch fürs dritte Stecks bald wieder lernen müssen, habe ich auch nochmal die rechtliche Grundlage für die Substitutionstherapie rausgesucht.
Nämlich die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung. Das ist in der Apotheke natürlich super wichtig. Ja, BTM-Rezepte sind speziell, muss man bestimmte Sachen beachten.
Mhm.
Genau.
Und deswegen. Und soll ich dazu noch kurz was erzählen zu den Substitutionsrezepten? Ja. Also, die sind immer so, dass A steht die Substanz drauf, logischerweise. Aber es steht eben auch die Einzeldosis drauf, es steht der Zeitraum drauf. Und es steht auch die Gesamtdosis drauf. Und das muss man alles immer nachrechnen. Und dann gibt's Feiertage, dann sind alle Rezepte falsch. Also das waren wirklich ganz, ganz tolle Tage. Genau, da ist auf jeden Fall auch viel zu überprüfen durch die Apotheke immer und viel zu rechnen. Also wir hatten alle Taschenrechner für die BTM-Rezepte immer am Start. Gut. Und jetzt kommen wir nochmal genauer zu dieser Richtlinie beziehungsweise zur Substitutionstherapie.
Genau. Nochmal zu der allgemeinen Definition haben wir ja gerade schon gestartet und den Zielen. Also es soll eben eine Behandlungsmethode für Opioidabhängige entwickelt werden, eben zur Stabilisierung und ja zur gesundheitlichen Besserung. Ne? Also es soll dem Patienten ja auch besser gehen danach.
Genau. Und verschiedene Ziele, die halt erreicht werden sollen. Einmal die Reduktion gesundheitlichen und sozialen Schäden, aber auch natürlich Verminderung von Beschaffungskriminalität und illegalem Drogenhandel, aber auch körperliche, psychische Gesundheit, soziale Integration und im besten Fall eben der Weg zur Abstinenz.
Genau, und was wir halt eben schon gesagt haben, Substitution heißt ja, dass man etwas ersetzt und in diesem Fall halt eben illegale Opioide wie Heroin. Genau, und es sollen halt eben die Entzugserscheinung und das Craving gelindert werden. Also Craving in dem Sinne, das Verlangen danach. Genau, und die werden halt eben unter ärztlicher Aufsicht verabreicht.
Genau, so, und wir sind ja Pharmazeuten, deswegen interessieren uns natürlich die Stoffe, die hier eingesetzt werden. Und erstmal allgemein, die Stoffe sollen eben die folgenden Effekte erzielen. Und zwar einmal natürlich Entzugserscheinungen verhindern oder zumindest vermindern.
Ja, das wäre sehr gut.
Genau. Mhm. Dann diesen High-Effekt bei dem Konsum eben blockieren. Und eine gleichmäßige und kontrollierte Abgabe von dem Wirkstoff soll eben auch passieren.
Genau, und die Substanzen sind dann meistens langwirksame Opioid-Agonisten oder partielle Agonisten, die dann eben diese stabilisierende Wirkung haben. Genau, wir werden euch gleich noch ein paar Substanzen vorstellen, aber vielleicht an der Stelle nochmal so ein Zeit- oder so eine Info. Ich habe letztens auch eine ganz tolle Doku, und das ist jetzt auch unbezahlte Werbung, aber ich fand sie einfach gut, vom ZDF über die Opioid-Krise gesehen. Und unter anderem halt auch, also in den USA ist es ja wirklich sehr schlimm. Genau, aber was es zum Beispiel auch für Fäden nach Deutschland zieht und so.
Hm.
Sehr interessant. Also
ich habe auch was gesehen, ich weiß gar nicht mehr woher, das war vor allem auch über Fentanyl und so und das Ganze.
Oxycodon, ja. Also es ist, wie gesagt, auch es ist kein einfaches Thema, das wissen wir auch. Und ja, man möchte dort auch nicht in die Abhängigkeit rutschen.
Was ich aber sehr interessant fand, war, dass ich weiß nicht mehr, ob es ein Podcast war, dass es darum ging, sozusagen Opioidkrise jetzt auch bei uns in Deutschland.
Genau.
Und es dann auf jeden Fall gesagt wurde, aber dass es hier halt zum Beispiel ganz andere Richtlinien gibt und Verschreibungszahlen und so und dass deswegen sozusagen wir nicht ganz so diese Grundvoraussetzungen haben wie zum Beispiel die USA und deren Gesundheitssystem. Insofern, so schlimm wie da, sollte es aufgrund unserer Regularien eigentlich nicht werden.
Genau, schaut trotzdem nochmal in die ZDF-Doku rein. Mhm. Das ist sehr spannend. Ja, genau.
So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den Substanzen. Die erste Substanz ist auf jeden Fall eine gelbe Flüssigkeit, beziehungsweise die Flüssigkeit, die abgegeben wird, ist eine gelbe Flüssigkeit. Mhm. Und das haben wir tatsächlich gar nicht so oft mehr abgegeben.
Oh ja, okay.
Muss ich sagen. Es waren Vereinzelte, die dann eben dieses gelbe Fläschchen bekommen haben, aber war jetzt nicht die Hauptsubstanz, kann ich von unserer abgeben.
Ja, ich glaube, meine Freundin meinte, bei denen war das schon Haupt.
Echt?
Mhm. Ja, und auch, aber ja. Ja.
Okay, worum geht's denn überhaupt?
Genau, wir reden über Methadon. Methadon ist ein vollständiger Opioid-Agonist. Mhm. Genau, Agonist-Antagonist haben wir schon mal besprochen. Agonist wirkt, wie gesagt, am Opioid-Rezeptor.
Genau, vielleicht generell, wir haben auch eine Folge schon mal zu Opioiden gemacht.
Ja.
Hört da gerne nochmal rein für mehr pharmakologische Details.
Genau, also da ging es auch viel um die Schmerztherapie.
Mhm.
Genau.
Genau, das ist auf jeden Fall so ein Standardsubstitutionsmittel, wird ja mehr oder weniger häufig verwendet, eigentlich tatsächlich eher häufig. Die pharmakologische Wirkung, es hat eine relativ lang anhaltende Wirkung und zwar circa 24 bis 36 Stunden.
Mhm.
Aber wenn man es adäquat dosiert, gibt es eben nicht diese Euphorie oder diese Rauschzustände.
Mhm.
Obwohl es auf die gleichen Rezeptoren, ist ja irgendwie logisch, wie Heroin wirkt, aber eben langsamer und langanhaltender.
Genau, was dann für die Patienten halt eben eine bessere Wirkung ist sozusagen für den Alltag. Genau. Wie Tabea schon meinte, wird es eben als Saft zur oralen Einnahme gegeben, gelegentlich auch als Tabletten, aber eher weniger. Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal als Tabletten hattet.
Kaum.
Hm. Vorteile sind eben, dass sie langwirksam sind und dass eine tägliche Dosierung ausreicht und dass man eben auch eine niedrige Kriminalitätsrate hat und weniger Komplikationen. Und wir hatten ja auch schon erzählt, meine Freundin hatte ja auch jeden Tag die Patienten, meistens direkt als die Apotheke aufgemacht hat, damit diejenigen dann noch zur Arbeit gehen können.
Genau. Ich würde sagen, so Vorteile, Nachteile sind natürlich immer bei allen relativ ähnlich. Wir gehen trotzdem auch nochmal hier auf die Nachteile ein. Natürlich kann man eine Überdosierung aufgrund unsachgemäßer Anwendung herbeiführen und es gibt natürlich auch das Risiko der Toleranzentwicklung und der körperlichen Abhängigkeit auch gegenüber den Substitutionsmitteln. Nebenwirkungen sind vor allem bei Opioiden Schläfrigkeit, Atemdepression, Verstopfung und vor allem Verstopfung kann ich sagen, bei uns haben die alle eigentlich Lactulose-Saft gekriegt.
Ja.
Zusätzlich. Also das sind halt Opioide. Wie gesagt, hört in die Opioid-Folge rein.
Die machen
Verstopfung.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zu dem, was wir tatsächlich sowohl in flüssiger als auch in Tablettenform am allermeisten abgegeben haben.
Genau, es geht jetzt um Levomethadon. Levomethadon ist ein Enantiomer von Methadon. Müssen wir Enantiomer erklären? Weiß es nicht.
Nee, ich glaube, alle, die Chemie haben, wissen
chemisch, ja.
Und alle anderen verstehen es
ja, ist nicht.
Also, es sind wie zwei Hände, Spiegelbild.
Genau, gespiegelt. Hm? Genau.
Nee, nicht.
Ist ähnlich in der Wirkung, aber doppelt so potent. Und es ist eben eine Alternative zu Methadon, wenn es eben nicht gut vertragen wird oder ineffektiv ist.
Genau, und man braucht halt hier eine geringere Dosis, was natürlich ganz gut ist. Saft oder Tabletten, wie gesagt, wir hatten auch beides. Und ich würde sagen, ansonsten Nebenwirkungen, Risiken, alles ähnlich.
Richtig, genau. Wie gesagt, das ist ja eh alles immer in Abstimmung mit dem Arzt. Es geht einfach ja nur darum, dass ihr pharmakologisch ein bisschen was zu hören bekommt.
So, und dann kommen wir zu einem Opioid, was wir auch immer, was sozusagen so ein bisschen besonders ist von der Wirkung her, nämlich das Buprenorphin. Weil es ist nämlich nicht, wie die anderen beiden, ein vollständiger Opioid-Agonist,
sondern nur ein partieller Opioid-Agonist. Und es wird eben zunehmend als Alternative zu Methadon genutzt, eben besonders für Patienten, die da halt eben ein niedriges Abhängigkeits- und Missbrauchspotenzial benötigen. Also für die Patienten, wo man halt besonders gut drauf achten sollte.
Genau, und das ist halt dadurch bedingt, dass es beim Buprenorphin einen Ceiling-Effekt gibt. Ich kann mich auch noch an die Kurven für Pharmako erinnern, die wir da immer gelernt haben. Das heißt, dass man bei höheren Dosen keine zusätzliche Wirkung hat und das Risiko einer Überdosierung dadurch reduziert ist. Und es gibt auch eine geringere Euphorisierung.
Genau, es ist eben halt ein partieller Opioid-Agonist. Ja, Genau, bei den Verabreichungsformen gibt es sublinguale Tabletten, das heißt sublinguales unter die Zunge oder Filmstreifen.
Oder weiß ich noch, wir hatten einen Patienten, der das aufbekommen hat. Und diese Streifen, das waren immer so ganz kleine, so Plastikpackungen. Und die haben so, also jeder Streifen war einzeln verpackt. Und man gibt ja bei Substitution auch oft, das habe ich noch gar nicht erzählt, halt oft einzeln ab. Also genau. Du gibst ja, du machst ja eine Auseinzelung und die kriegen dann, keine Ahnung, 6 Tabletten für zwei, drei Tage mit, wie auch immer. Und diese Streifen musst du also auch auseinzeln und die musste ich immer so zählen. Und da musst du immer richtig aufpassen, dass die nicht untereinander kleben. Und ne? Ja, deswegen sind die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, diese Streifen, Filmstreifen. Ja.
Genau. Und dass man das eben jeden Tag macht, hängt eben damit zusammen, dass man auch den Missbrauch vermeiden will, ne?
Genau. Und der partielle Agonismus kann aber eben bei stark heroinabhängigen Patienten weniger effektiv sein.
Genau. Ja, was Vorteile vielleicht noch? Ja, längere Wirkdauer und kann halt ambulant verabreicht werden.
Ja, das ist generell auch wieder sehr patientenspezifisch. Ja. Also wir hatten welche, die kamen einmal die Woche oder die kamen sogar alle 2 Wochen. Und dann hatten wir welche, die kamen jeden Tag. Das ist natürlich immer eine Frage. Der Arzt fängt natürlich an mit täglich. Manchmal haben die dann auch in der Praxis eingenommen. Und manche, die durften auch gar nichts mit nach Hause. Also take home, das muss auch auf dem Rezept stehen übrigens, ob die es mitnehmen. Sonst müssen die es auch in der Apotheke. Wir durften das sozusagen auch überwachen, dass sie es einnehmen. Weil es geht natürlich darum, dass es nicht weiterverkauft werden soll. Oder?
Ja.
Und dann, ja, ist natürlich total patientenspezifisch, wie oft die jetzt kommen und das abholen müssen oder ob sie, wir hatten auch viele, die sind jeden Tag in die Arztpraxis und haben dann von uns am Freitag für Samstag und Sonntag, wo die Praxis zu hat, mitbekommen und Montag sind sie dann wieder in die Arztpraxis. Ja. Das gibt's natürlich auch viel, aber ja, das ist sehr, sehr patientenspezifisch. Ja,
genau, das muss halt der Arzt einfach schauen, wie compliant, also ne, wie sehr der Patient halt eben bei der Therapie mitmacht.
Genau.
Ja.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir schon zu einem Kombipräparat. Und zwar gibt es eine Kombination aus dem Buprenorphin, über das wir gerade gesprochen haben, zusammen mit Naloxon.
Genau, und Naloxon, das haben wir auch schon mal besprochen, auch in der Opioid-Folge, glaube ich. Das kennt man zum Beispiel auch von Tilidin. Und das hat hier den gleichen Effekt. Könnt ihr ja nochmal gerne wiederholen. Ihr könnt auch gerne nochmal reinhören, aber ja.
Genau, das ist nämlich ein Opioid-Antagonist. Und der wird eben gegeben, damit es verhindert wird, dass durch intravenöse Injektionen das Ganze missbraucht wird. Weil natürlich, wenn man Opioide intravenös, also sie spritzt, dann ist es natürlich ein ganz anderer Effekt, als wenn man eine Tablette nimmt. Und das soll sozusagen verhindert werden, dass wir, weil wenn wir den, jetzt muss ich ausholen.
Ich kann es auch noch erklären. Ich habe es letztens meiner Formulantin erklärt.
Okay, oder soll
ich
dann erklär du.
Genau, also Naloxon, wenn man das quasi als Tablette nimmt, dann wird es gibt es einen First-Pass-Effekt in der Leber und wirkt dann quasi nicht, weil das wäre ja doof, weil wir wollen ja, dass das Buprenorphin wirkt. Wenn wir jetzt Naloxon aber IV geben würden, also wenn man das auflöst und dann IV gibt, gibt es keinen First-Pass-Effekt und wirkt dann eben als Antagonist, also gegen die Wirkung von dem Buprenorphin.
Genau, bedeutet, es soll einfach sozusagen verhindert werden, dass die Leute sich das spritzen, sondern sie sollen es eben oral einnehmen. Weil natürlich, wenn es Naloxon nicht da wäre, dann hätte das Buprenorphin auch eine sehr viel schnellere, sehr viel stärkere Wirkung, als wenn man es einfach schluckt. Ja. Aber das ist eben durch das Naloxon verhindert. Und ja, das haben wir auf jeden Fall auch öfter mal abgegeben.
Genau.
Mit sublingual verabreicht, Tabletten oder Filmstreifen. Genau, und was mir gerade noch einfällt, wenn wir schon bei dem Thema waren mit dem Missbrauch und dem Naloxon, natürlich kann man sich jetzt auch fragen, wir haben ja schon erzählt, dass Methadon und Devomethadon auch als Saft abgegeben werden. Und jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass eben auch manche Substitutionspatienten dann eben das ganze IV applizieren wollen. Und nur so als kleine Side-Info, dem soll eben entgegengewirkt werden, indem sozusagen die Rezeptur von dem Methadon auch eine viskose Grundlösung beinhaltet. Und dadurch ist das Ganze eben sehr viel stärker viskos und nicht mehr so intravenös verabreichbar. Also durch gewisse Zusätze wird einfach versucht,
das zu verhindern.
Genau.
Ja. Das, weil hochviskose Sachen zu injizieren, kann sehr schmerzhaft, also ist einfach sehr schmerzhaft und das weiß man vielleicht auch nicht, aber ja, meistens merken das, oder ich habe ganz viele Kunden gerade in der Apotheke, wenn die Heparinspritzen bekommen, die ja an sich fast gar nicht viskos sind, aber es ist einfach nur eine Flüssigkeit. Es tut denen auch schon weh, wenn die das
mal manche Impfungen, die tun schon weh. Ja,
das ist richtig unangenehm.
Und dann Viskus, aber ja, das ist auf jeden Fall, sagen wir, es ist ein Versuch, damit das nicht gemacht wird.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zu einem Wirkstoff, der eigentlich, zumindest habe ich mit meinem Kollegen eben auch über Substitution länger geredet, unserer Meinung nach der bestgeeignetste ist für Substitution.
Für die Patienten.
Ja.
Genau. Wir reden von retardiertem Morphin, was eben retardiert, also übersetzt langwirksames Morphin, ist in retardierter Form. Also es wird einfach ganz langsam freigesetzt. Das ist die Quintessenz.
Genau, das wird mittlerweile oder aktuell noch selten eingesetzt, wobei ich gehört habe, dass in Skandinavien schon deutlich mehr ist. Aber in bestimmten Fällen, wenn Methadon oder Buprenorphin nicht wirksam sind. Und hier ist es eben so, es wird ganz langsam und kontinuierlich Morphin freigesetzt. Bedeutet, man hat halt eine, einfach eine durchgängige Freigabe. Man hat halt keine Peaks, ne? Das ist halt super. Sondern die ganze Zeit wird eben dieser Rezeptor bedient, aber es gibt nicht dieses High und Low und sonst irgendwas. Ja. Ist auf jeden Fall gut für Patienten, die eben nicht auf andere Substanzen ausreichend ansprechen.
Genau. Und die Vorteile sind, ja, eben wie Tabea gerade schon meinte, dass wenn die anderen Substanzen halt eben nicht wirken, kann man das halt eben noch probieren. Und Nachteile kann eben hier auch das Missbrauchspotenzial sein und das Risiko der Überdosierung.
Genau. Was zum Beispiel auch krass ist, unsere ganzen Patienten, die sind immer richtig müde gewesen. Also die sind richtig fertig gewesen nach ihren Fläschchen. Also manchmal kamen die ja sozusagen vom Arzt, haben da ja unter Aufsicht getrunken und haben dann von uns ja noch einen Take-Home für zum Beispiel den nächsten Tag oder so. Und einer, der ist mir wirklich mal an der Kasse eingeschlafen.
Oh ja.
Der ist wirklich so wupp. Und ich dachte schon, sonst was ist passiert. Zum Glück war halt mein Kollege da, der stark war, weil ich hätte dem Typen nicht mehr raushelfen können. Ja. Also das macht schon ordentlich müde und deswegen denke ich mir so,
wenn
es...
Oxidieren wirkt, ne?
Ja, sehr. Und deswegen denke ich mir, wenn das so kontinuierlich freigegeben wird, dann sind vielleicht auch diese Sachen halt nicht so stark, ne? Weil wenn du dann einmal so ein Fläschchen Methadon oder Levomethadon trinkst, dann ist es natürlich ein Peak irgendwie, der entsteht.
Genau. Ja, und eine retardierte Form führt eben dazu, dass es verlangsamt freigesetzt wird, was dann natürlich für die Wirkspiegel deutlich angenehmer ist. Ja.
Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir schon zur letzten Substanz, die jetzt nicht mehr apothekenrelevant ist, aber trotzdem teilweise eingesetzt wird und auch als eigentlich sehr gut empfunden wird.
Genau, wir reden über Diamorphin, was eben nur unter ärztlicher Aufsicht verabreicht wird. Und das ist eben pharmazeutisches Heroin.
Genau, es ist sozusagen reines Heroin, weil es wird ja immer gesagt, theoretisch ist der hauptschädliche Effekt von Heroin, was man auf der Straße kauft, sind ja die ganzen beigemischten Sachen. Und wenn man das jetzt natürlich in diesem Zentrum unter ärztlicher Aufsicht verabreicht bekommt, ist das reines Heroin, was dann natürlich nicht diese ganzen zusätzlichen Substanzen mit drin hat, die eigentlich das besonders Schlimme. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, Heroin ist gut für den Körper, aber die schlimmen Schäden, die passieren ja durch dieses Gepanschte.
Genau, eben, ja, dadurch, dass man nicht weiß, wie das überhaupt hergestellt wurde und ja, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall, hat eine hohe Wirksamkeit bei chronisch schwer Abhängigen. Das würde man jetzt natürlich nicht einfach so bei jedem machen. Und hat dann aber auch eine starke Linderung von den Entzugserscheinungen und Reduktion von dem Konsum zur Folge.
Genau, da wägt halt der Arzt dann immer ab, wie es bei dem jeweiligen Patienten halt ist und genau, was man da machen muss. Und es ist halt eben nur in speziellen Behandlungszentren zugelassen, weil es auch hohe Kosten verursacht und eine aufwendige Infrastruktur.
Genau, und das wird dann eben auch intravenös oder intramuskulär indiziert. Ja, so, und dann würde ich sagen, haben wir die Substanzen zumindest mal abgehandelt. Aber es ist ja immer noch so ein bisschen auch drumherum. Es ist ja jetzt nicht nur, wir kennen das ja in der Apotheke, man gibt ja nicht nur ab, man erzählt ja noch drumherum und berät drumherum und weiß nicht, was alles.
Ja, in der Substitutionstherapie ist es eben wichtig, dass halt auch der Patient sozial, psychosozial betreut wird mit seiner Sucht und ja, halt eben auch in dem sozialen und beruflichen Umfeld, weil meistens wenden sich ja Freunde und Familie auch ab von diesen Leuten. Die haben es auch dann einfach, ja, meistens sehr schwer und kommen aus dem Tief sehr schwer hinaus, sagen wir es mal so.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, der Arzt vertraut dem jetzt nicht blind.
Mhm.
Das hatten wir auch in der Apotheke. Man muss schon sagen, es wurde sehr viel auch einfach gelogen und so verarscht. Und deswegen, was der Arzt auch macht, sind regelmäßige Kontrollen, zum Beispiel vom Urin, um einfach zu gucken, werden andere Drogen konsumiert oder wird mehr konsumiert. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig und wird auch vom Arzt noch durchgeführt.
Genau, es ist natürlich halt eben für die Therapie enorm wichtig, dass der Patient auch mitmacht, weil ja sonst...
Man will ja nicht einfach noch gratis ein paar Drogen dazugeben sozusagen, sondern das Ziel wäre, dass das das Einzige ist.
Genau, deswegen gibt es da halt eben auch diese starken Kontrollen. Außerdem ist es wichtig, die Medikamentenvergabe halt eben irgendwie sicherzustellen in kontrollierten Einrichtungen. Ja, also sowas wie Apotheken. Mhm. Es gibt ja, wie gesagt, auch solche Stationen beim Arzt in der Arztpraxis, ja, wie Tabea schon meinte. Genau, um eben ja diese Compliance vom Patienten noch zu gewährleisten und eben auch zu gucken, dass man nicht veräppelt wird sozusagen.
Genau, und was ich auf jeden Fall auch mitbekommen habe, ist zum Beispiel in der Arztpraxis, dass die Arztpraxis auch oft dann im Austausch mit den Sozialarbeitern stand und so. Also das ist dieser psychosoziale Aspekt, der ist eben definitiv auch Teil der Therapie.
Genau, also dass man sich zu so einem Arzt begibt, ist ja schon mal der erste Schritt.
Mhm.
Aber trotzdem hat man noch einen langen Weg meistens dann vor sich. Es gibt trotzdem, wie gesagt, ja auch Positivbeispiele, wo man dadurch ja auch den Weg raus geschafft hat, aber es ist halt auch ein langer Weg und da braucht man dann noch viel Unterstützung, die man sich auch nehmen kann. Also, ne, vielleicht für einen Patienten, der zuhört.
Gut, Herausforderungen gibt es natürlich trotzdem. Wir haben die alle, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht trotzdem nochmal so zusammenfassend. Der wichtigste Punkt, den wir natürlich auch schon gesagt haben, ist die Compliance. Also es muss halt regelmäßig eingenommen werden. Es muss vor allem verantwortungsvoll damit umgegangen werden.
Richtig.
Weil wenn jetzt jemand für eine Woche mitkriegt und sich das halt alles auf einmal ballert, dann ja.
Genau, ja. Und von den Substitutionsmitteln kann man ja eben auch abhängig werden. Substitution heißt ja Ersatz und das heißt ja trotzdem noch nicht, dass man dann komplett frei ist von der Abhängigkeit. Also das muss man dann eben entweder langsam reduzieren, aber wenn man es eben nicht tut oder es nicht schafft, dann bleibt man halt ja auf einem konstanten Level. Ja, muss einem auch bewusst sein.
Ja, genau. Im Optimalfall würde man eben immer weiter reduzieren, die Dosis in der Therapie. Aber auch das ist in der Praxis immer ein bisschen schwieriger, was ich so mitbekommen habe. Und der letzte Punkt, natürlich auch nicht zu unterschätzen. Es gibt natürlich auch Leute, die selbstständig vielleicht ihre Dosis reduzieren und den anderen Teil verkaufen oder weiß nicht was.
Mhm.
Es ist natürlich auch so, dass die Substitutionsmittel teilweise leider auch auf dem Schwarzmarkt handeln. Gehandelt werden.
Genau, wie gesagt, an der Stelle sei vielleicht nochmal gesagt, sucht euch Hilfe oder bietet Hilfe an. Die Leute machen das meistens ja nicht aus, weil sie nicht anders können, meistens oder es nicht selber schaffen.
Mhm.
Genau, und halt eben auch unter ärztlicher Kontrolle. Ansonsten, genau, ist es, glaube ich, ein sehr pharmazeutisch spannendes Thema auf jeden Fall.
Definitiv. Und ich muss sagen, ich habe immer gesagt, bei uns in der Apotheke, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber wir waren mit der Klasse in so Zentren, um sozusagen so abgeschreckt zu werden, Drogen zu nehmen und zu rauchen und sowas. Weißt du, wo dann so Bilder gemacht wurden, wie man aussieht, wenn man das raucht? Und
ja, hatte ich auch.
Wie heißt es nochmal, der Begriff dafür? Hört mir gerade nicht ein.
Prävention.
Naja. Ja, Prävention. Danke.
Also.
Und ich habe gesagt, einfach mal in der Apotheke bei uns vorbeikommen.
Ja.
Beste Prävention. Das war echt krass. Also was da teilweise, ja, was das einfach diese Drogen mit den Menschen machen, das ist echt heftig. Und ich meine, ich habe ja auch gesehen, das war ja dann teilweise nicht nur das Substitutionsmedikament, was die bekommen haben, ne? Also das war dann ein Teil, dementsprechend.
Genau, ja. Drogen sind einfach für den Körper nicht gut.
Nee.
Punkt.
Punkt aus Ende.
Richtig. Aber vielleicht auch an der Stelle nochmal ein Plädoyer für die Apotheken, wie sehr man sich dann doch um die Patienten kümmert und was die Apotheke auch neben dem ganz normalen Handverkauf noch so leistet, weil die werden ja gerade mit dem Apothekenleitbegriff werden solche Leute dann oft vergessen, was Apotheken jeden Tag für die Patienten und die Versorgung auch tut, ja.
Definitiv. Also wir haben zum Beispiel auch geliefert, wenn die Patienten nicht laufen konnten und die durften halt aber nicht so hohe Dosen mitkriegen, dann haben wir es halt jeden Tag hingeliefert, die einzelne Dosis. Oder wir hatten halt samstags aufgehabt und dann haben die Patienten in der Apotheke am Samstag eingenommen. Also das ist ein wichtiger Punkt, gut, dass du es noch ansprichst.
Sowas vergisst man vielleicht schnell mal, weil man das einfach ja nicht in jeder Apotheke sieht, aber es ja viele auch gibt, die das auch als Schwerpunkt eben machen.
Ja. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt es geschafft. Es ist 18 Uhr und schon fast dunkel. Ich finde es richtig deprimierend, diese Zeit.
Ja, total.
Ja, aber ich würde sagen, gibt es sonst noch was, was wir erzählen wollen?
Ich habe mich am Freitag mit einer, eine Kundin hat eine Schere mitgebracht. Und ich muss mal kurz meine Wut noch auslassen. Und die Schere war geschlossen, es war eine Nagelschere. Und ich wollte ihr helfen und diese Schere öffnen, weil sie zu mir meinte, ich möchte die zurückgeben, die geht nicht. Dann weißt du, naja, sie ist ja auch geschlossen. Könnte ich auch nicht mitschneiden. So, und dann habe ich die aufgemacht und da war so Spannung drauf, dass ich mir die komplette Schere in den Daumen gerammt habe. Ja, und sie hatte noch nicht mal Mitleid. Und das fand ich irgendwie ein bisschen frech.
Also manche Kunden sind echt.
Also sie, ja, wir haben es dann trotzdem zurückgenommen, aber ich dachte mir so, ja, jetzt geht die Schere, habe ich ihr dann gezeigt. Ja.
Aber es jetzt war, ist dein Blut dran und will sie die nicht mehr.
Nein, wir haben sie auch zurückgenommen, aber die ist so aufgeflogen, ich mich richtig geärgert. Aber ja,
das muss wenn
ich
mal kurz. Wenn sie sich nicht mal bedankt hat und so, hat es ja nicht mal gelohnt.
Voll, sie meinte, ja, sie sehen ja bei ihrer Kollegin, dass die nicht funktioniert. Das hatte ich ja schon ganz schön
fertig. Manche Kunden, unglaublich.
Und ich bin nur so, weil es hat doch voll geblutet, weil es halt irgendwie, es war halt nicht so ein Mini-Cut, sondern es hat kurz geblutet. Und ich war so 5 Minuten am Waschbecken, es hat sie gar nicht gestört. Aber wir haben auch sonst viele nette Kunden, aber ich musste das kurz loswerden.
Oh Mann, ey. Das ist ja mal ein toller Abschluss. Also
was wir alles für die Kunden tun.
Nee.
Sehr gut.
Ich kann heute nichts mehr erzählen. Heute ist Samstag. Ja, ich war trotzdem im Labor. Daten müssen gesammelt werden. Richtig. Zellen vermehren sich auch am Wochenende. Ja, deswegen bin ich für heute raus.
Ja, naja. Dann ihr hoffentlich auch. Und dann, genau, bis zum nächsten Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao. Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert.
Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.